Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Rewe. Wir von Rewe wissen, dass sich aus kleinen Dingen Großartiges entwickeln kann. Deshalb fördert die Rewe-Lokalpartnerschaft gezielt kleine und mittlere Betriebe vor Ort. So stärken wir den ländlichen Raum und helfen, das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten zu bewahren. Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem Abendblatt-Podcast rund um die Themen Ernährung und Genuss. Heute geht es vor allen Dingen um Zweiteres, um den Genuss. Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, freuen uns, Markus Deibler begrüßen zu dürfen, Gründer von Luciellas. Es geht ums Eis.
Vielen Dank für die Einladung. Luciellas.
Pardon.
Luciellas, Italiano.
Aber viel,
ja. Ja, manchmal denke ich, wir hätten einen einfacheren Namen nehmen sollen, weil da sind Sie nicht der Einzige. Also da wären Sie der Einzige gewesen, der es direkt richtig ausspricht.
Ja, und so. Ich habe Glück, dass mein Kollege es zuerst ausgesprochen hat.
Ja, genau. Bzw. es war noch die bessere Variante, oft ist auch Luciella, so wird es auch, oder Luciella. Also gibt es ganz viele Varianten und die richtige kommt nicht so oft vor. Deswegen denke ich mir manchmal, ja gut, wir hätten auch einen einfacheren Namen nehmen können.
Aber nun, es ist der. Ja. Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Markus Deibler kennt viele vielleicht noch als Schwimmsportler. Als er mit 24 Jahren Weltmeister wurde, das war 2014, hatte er auf dem Höhepunkt einer jeden Sportlerkarriere Schluss gemacht mit dem Schwimmen und sich eben der süßen Versuchung Eiscreme-Produktion zugewendet. Heute betreibt er 6 Eisläden in Hamburg und einen in Lübeck. Herr Deibler, warum gerade Eis? Also Sie hätten sich ja auch mit 100 anderen Sachen selbstständig machen können.
Ja, aber welche hätte es denn sonst sein sollen? Also Eis ist ein richtig dankbares Produkt. Also es war tatsächlich schon parallel. Also wir haben 2012 schon angefangen. Und ich habe dann nach meinem Karriereende, 2014, 15 war das ja, also 14. Dezember, kein Problem gehabt, mir zu überlegen, was mache ich denn? Also mir war klar, wenn ich aufhöre mit Schwimmen, dann weiß ich, wo ich mich Vollzeit reinstürze. Und Eis ist einfach, ja, wie gesagt, ein super Produkt in so einem Eisladen, was ja unser Hauptgeschäft ist, unsere eigenen Eisläden. Da ist einfach eine super Stimmung. Also wir verkaufen halt Eis. So, also es ist kein Grundnahrungsmittel. Uns braucht erstmal niemand. So, das heißt, die Leute kommen, wenn sie frei haben normalerweise, wenn sie eigentlich gut drauf sind und gönnen sich was. So, und dann freuen sich alle, wenn es schmeckt, und dann freuen sie sich noch mehr, wenn es besser schmeckt als gedacht. So, also es gibt glaube viele Geschäfte. Ich sage immer, ich weiß nicht, in Waffenladen oder so, das ist komplett andere Kundschaft und komplett andere Stimmung. Bei uns ist es einfach echt entspannt. Wir haben entspannte Kunden, wir machen ein entspanntes Geschäft und haben quasi alle viel Spaß zusammen. Deswegen ist Eis echt ein schönes Produkt.
Man kann schön naschen.
Ja, jeden Tag.
Ja, das wird ein bisschen überschätzt. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag 5 Kugeln Eis esse, aber natürlich. Also mir passiert es tatsächlich ab und zu mal, dass ich 1-2 Wochen nichts esse und dass ich dann mir auch wieder ein Eis gönne und mich dann auch freue. Ach, ist ja wirklich so lecker. Das macht dann schon Spaß. Ja.
Aber es geht das Gerücht um, Sie hätten schon 750 Sorten Eis probiert. Stimmt das?
Nicht probiert, sondern produziert.
Also, produziert sogar, okay.
Ja, das ist so ein bisschen über den Daumen. Also wir posten jeden Tag. Also eine der Besonderheiten an unseren Läden ist ja, dass wir schon besondere Sorten machen und die auch durchwechseln immer. Und das posten wir jeden Tag online, was es denn heute für Sorten gibt. Und da sind wir mal 1-2 Jahre durchgegangen und haben das so summiert. Und das, wahrscheinlich waren es noch deutlich mehr als 750 Sorten. Und es hört sich ein bisschen mehr an, als es ist. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich einfach nur ein Milcheis mache, dann ist es ja, ich sag mal, das langweiligste der Eise. Dann kann ich 20 verschiedene Soßen dazu machen. Dann habe ich im Prinzip schon 20 verschiedene Sorten gemacht. Deswegen, man kommt da relativ schnell auf eine große Summe Sorten, die man schon probiert hat.
Es gibt schon den Trend zur Extravaganz beim Eis, oder täuscht es?
Nö, das täuscht überhaupt nicht. Es ist schon, da wird sich auch drüber lustig gemacht. Also früher gab es Erdbeer, Vanille, Schoko und heute gibt's irgendwie Agave, Basilikum oder so. Also das gab's noch nicht so viel, als wir 2013 angefangen haben in Hamburg. Aber wir haben ja auch nicht angefangen, weil wir alles gleich machen wollten, wie die es schon gibt. So, dann hätten wir es auch bleiben lassen können. Eine Besonderheit war und ist auf jeden Fall die besonderen Sorten, wobei wir da jetzt nicht so drauf sind, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt unbedingt, dass die Leute das Damals wäre es wahrscheinlich noch Facebook gewesen, heute Insta, ich weiß nicht, oder TikTok, dass sie das da sharen. Also ich mache jetzt kein Fischbrötchen-Eis, das muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber wir waren in Hamburg zum Beispiel die ersten, die Franzbrötchen-Eis gemacht haben. Und das ist eigentlich total naheliegend. Also, und das ist auch so entstanden. Wir haben eigentlich ein Zimt-Eis gemacht erstmal und dann ist ein Mädchen reingekommen, ein kleines, hat gesagt, Mama, schmeckt wie Franzbrötchen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ja, lass uns noch Franzbrötchenstückchen dazu reinmachen und dann haben wir ein Franzbrötchen-Eis, das ist eigentlich ja viel, viel naheliegender und viel, viel spannender in Hamburg.
In so Hamburg, und ja.
Umgebung. Deswegen, einiges entsteht dann einfach. Wir machen sehr gern besondere Sorten, wir probieren sehr gern neue Sachen aus und es, wir müssen nicht unbedingt auf Krampf ein Curry-Eis machen oder so.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ich sag mal so diese Dinge, die man eigentlich mit was Salzigem verbindet, Gewürze, also Curry verbinde ich halt vielleicht mit dem indischen Reisgericht, aber sicher nicht mit dem Softeis. Gurkeneis kann man sich noch vorstellen, weil es eine kalte Gurkensuppe gibt oder sowas. Also wie weit gehen Sie da? Sie experimentieren schon, aber Sie bleiben eher so im süßen Rahmen oder?
Ja, auch, also da würde ich nicht die Grenze ziehen. Also wir haben da keine harte Grenze. Wir machen, was wir gut finden aber jetzt nicht auf Krampf, um besonders zu sein. Das machen wir halt nicht. Es gibt schon Sachen, das ist schon Jahre her, wir hatten zum Beispiel mal ein Spargeleis. Wir hatten auch mal ein Olivenöleis, was sich ja erstmal total abschreckend anhört, aber das verbindet man ja auch nicht mit süß, überhaupt nicht. Und man muss es probiert haben. Wenn man sagt, es schmeckt spannend, dann ist es ja immer die kleine Bruder von oder kleine Schwester von nicht gut. So, aber es war tatsächlich, man schmeckt total Olivenöl raus oder Spargel und trotzdem ist es natürlich süß. Also wir haben noch nie ein Eis gemacht, was nicht süß war. Das kann schon funktionieren und solche Sorten sind bei uns dann immer die Probiersorten. Also bei uns kriegt jeder Kunde ja immer einen Probierklecks noch obendrauf. Und solche Sorten werden dann wegprobiert. Also da traut sich dann keiner ran und nimmt eine Kugel oder weniger, aber probieren mögen das total viele und dann wird sie eben leer probiert.
Gibt es eigentlich salziges Eis? Lässt sich das überhaupt herstellen? Ich denke an Tausalz im Winter.
Also wir haben ja zum Beispiel auch Karamellsalz und so, aber da darf man nicht die Vorstellung haben, dass es dann total salzig schmeckt. Und man muss auch wissen, in fast jedem Eis, außer Sorbets, ist ein bisschen Salz. So, das ist ein bisschen wie beim Backen, also Salz unterstützt einfach den Geschmack. Bei Sorbets funktioniert es nicht, da die schmecken total komisch, wenn man Salz dazu tut. Und bei einem Karamellsalz zum Beispiel ist halt doppelt so viel Salz drin wie in einem normalen Karamell, wo aber auch schon Salz enthalten ist. Es schmeckt dann nicht salzig. Man kann rausschmecken, dass es minimal salzig ist, aber es ist kein deftiges Gericht. So. Also es ist immer noch ein süßes Eis mit einer leichten Salznote. So. Und es ist trotzdem immer noch so wenig Salz, dass es keine nennenswerte gefrierhemmende Wirkung hat. Also das steuert man über andere Zutaten.
Gibt es denn in Ihren Geschäften eigentlich Kunden, die reinkommen und schon genau wissen, was sie wollen? Eigentlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich eine Vor-Ort-Entscheidung, oder?
Also doch, gibt's beides. Also viele kommen, glaube ich, müssen wir jetzt die Kunden fragen, aber viele kommen und gucken, was gibt's und suchen sich irgendwas aus. Es gibt auch natürlich immer noch total viele, die noch nie da waren. Und es gibt auch einige, die kommen und wissen, was sie wollen. Das ist dann leider die Krux an dem Modell, was wir haben, dass wir immer durchwechseln, dass es manchmal dann eben die Sorten, die es gestern gab, nicht mehr gibt. Aber es gibt beides, ja.
Wenn Eis zu warm ist, ist klar, was passiert. Es kann aber ja auch zu kalt sein, ne? Dann schmeckt es nicht mehr so. Wo liegt die perfekte Temperatur für ein Eis oder ist das unterschiedlich je nach Zutat?
Also ich kann steuern nach Zutaten, wo die perfekte Temperatur liegt, aber ich habe ja in der Vitrine eigentlich nur eine Temperatur, deswegen muss ich eben alle Rezepte so steuern, dass sie bei der gleichen Temperatur funktionieren. Und es ist grundsätzlich so, je kälter ein Produkt ist, desto weniger süß schmecke ich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Eis, oder es ist bestimmt dem einen oder anderen schon mal passiert, wenn ich ein Eis auftauen lasse oder eine Schüssel Eis esse und da ist noch ein Rest drin und der ist dann aufgetaut und ich esse den noch, dann denke ich, wow, ist ja ganz schön süß. Das liegt daran, wenn ich 20 Grad kälter mache, dann schmecke ich die Süße nicht mehr so. Und zu kalt sein, also ja, es wird immer weniger süß schmecken und natürlich wird es dann, wenn es zu kalt wird, weniger cremig und dann auch für unsere Servicekräfte schwerer zu portionieren. Also es wird ungefähr bei minus 18 Grad gelagert und das ist übrigens auch ungefähr die Temperatur, die man zu Hause im Tiefkühlschrank hat und das ist übrigens auch ein Qualitätsmerkmal, wenn es bei minus 18 Grad gelagert wird, nicht portionierbar ist oder kaum. Alles Eis, was im Supermarkt verkauft wird und was sofort portionierbar ist bei minus 18 Grad, würde ich sagen, stimmt irgendwas nicht. Also da gibt's Mittel, das zu machen, aber die würde ich nicht nutzen wollen. So. Das heißt, in der Vitrine hat es ungefähr minus 14 Grad, das Eis, und dann ist es gut portionierbar und kugelbar.
Was könnte man denn nutzen, um Eis auch eiskalt portionierbar zu machen?
Ja, da gibt's zwei Hauptmöglichkeiten, und die machen es auch viel billiger. Und das ist einmal die kostenlose Möglichkeit quasi. Ich schlag Luft ein. Die ist umsonst. Das ist auch ein Riesenthema, könnten wir lange drüber sprechen, aber ganz kurz. Eis wird nach Milliliter verkauft und nicht nach Gramm im Supermarkt. Was für die schweren Eise, wo wir dazugehören, wovon es mehr gibt, das sind tendenziell die hochpreisigeren Eise, also auch so ein Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs, das sind auch schwere Eise, da wiegt so ein 500 Milliliter Becher ungefähr 420 Gramm, sage ich mal. Es gibt aber auch Eise, da gibt es 900 Milliliter Schalen, die wiegen dann 470 Gramm. So, also ist es quasi die Hälfte Luft. So. Und dann ist natürlich ein Riesenunterschied in den Eisen auch, was für Zutaten benutze ich. So. Und am Ende eben, wie viel davon. Und die zweite Möglichkeit ist eben Zucker. Zucker ist gefrierhemmend. Das heißt, je mehr Zucker ich reinmache, desto weicher ist es bei der gleichen Temperatur. Das heißt, wenn ich viel Zucker benutze, was nach Luft und Wasser und Salz, was aber nicht viel drin ist, glaube ich, die billigste Zutat sein müsste, also Zucker, ein Kilo Zucker kostet irgendwie 55 Cent oder so, also nichts quasi. Also viel Luft, viel Zucker, dann habe ich ein weiches Eis bei minus 18 Grad, was mich als Hersteller auch noch nicht viel gekostet hat.
Und was schneller schmilzt wahrscheinlich dann auch, ne? Oder?
Ja, da sind dann ja oft, also das geht ja Hand in Hand mit, ich nehme keine Sahne, sondern Wasser und Kokosfett oder sowas. Also da wird ja dann nicht aufgehört mit Sparen und dann Emulgatoren und alles Mögliche. Also das muss man dann gucken, welches Eis es ist genau und wie schmilzt. Es muss nicht unbedingt sein, es könnte sogar sein, es bleibt stehen dann so. aber es muss nicht sein, dass es dann unbedingt auch schneller schmilzt. Wobei, ja, also das kann ich gar nicht sagen. Ich habe noch nicht so oft ein schweres Eis neben weiches Eis. Ich habe eigentlich mit den weichen, günstigen Eisen nichts zu tun. Also ich weiß das drüber und komme ab und zu auch mal in irgendwo eine Situation, wo es da was von gibt, aber beschäftige mich da dann auch nicht eingehend damit.
Neben dem Geschmack ist ja auch die Konsistenz für viele beim Eis ganz, ganz entscheidend. Ne? Gibt es da eigentlich in der Herstellung auch Unterschiede zwischen dem normalen Cool-Eis und dem Soft-Eis zum Beispiel? Oder ist das einfach dann wärmer, mehr Luft?
Ja, Soft-Eis ist hauptsächlich halt mehr Luft. So. Okay. Und sonst ist Konsistenzfrage, das ist ja dann auch so ein bisschen Geschmackssache. Also vielleicht mag ich so ein leichtes Eis, was so eher Richtung schaumig geht. Vielleicht mag ich schwer. Viele mögen Stückchen. Viele mögen aber, sagen auch, wenn ich Stückchen haben will, esse ich einen Kuchen. Ich will ein pures Eis quasi. Manche mögen es eher sahnig, fettig, manche nicht so. Also das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Dass es eigentlich ein gutes Eis cremig sein sollte natürlich und nicht, ich sage immer, wie so ein schlecht gemachtes Sorbet, so wie so ein Richtung Slush-Eis, so ein bisschen brüchig und eisig. Da würden sich die meisten wahrscheinlich noch übereinstimmen, aber in Konsistenz ist dann, wenn es genauer reingeht, ist dann auch ein bisschen Geschmackssache, wie man es haben möchte.
Welche Rolle spielen da die Zutaten? Also ich mag zum Beispiel gern Malaga-Eis und das ist immer halbflüssig oder schmilzt schnell und hängt das zusammen mit dem Alkohol, der da drin ist dann, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol da normalerweise so reingemacht wird, aber Alkohol ist ja auf jeden Fall gefrierhemmend. Ja. Mhm. Deswegen, wenn ich eine Kombination habe aus einem relativ süßen Eis und Alkohol, dann behindert das Gefrieren. Und wenn ich dann was, keine Ahnung, 99% sage ich jetzt mal, der Eis, den haben eine Vitrine, die eine Temperatur hat im Innenraum, dann kann ich eben entweder sagen, okay, mein Malaga-Eis soll die richtige Konsistenz haben und der Rest ist zu hart, oder eben der Rest ist richtig und Malaga ist ein bisschen zu weich. Allerdings kann ich das natürlich auch steuern, also bilanzieren nennt man das, wenn man ein Eisrezept berechnet eigentlich. Ich kann natürlich ein bisschen Zucker rausnehmen, zum Beispiel, wenn ich Alkohol reingebe, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, um das dann hinzukriegen, dass es trotzdem Alkohol die richtige Konsistenz hat. Mhm.
Ich glaube, relativ neu auf dem Eismarkt, auch nicht mehr so neu, aber ein bisschen neuer ist dieses ganze Frozen-Joghurt-Thema. Ist das so ein bisschen eine Sache, die einem Gesundheitstrend folgt? Denkt man, das sei viel gesünder, und ist es das tatsächlich?
Ich weiß nicht, denken Sie, das ist viel gesünder?
Es ist auch zuckrig, ne? Insofern.
Also Joghurt hat halt
weniger Fett. Joghurt statt Sahne, so. Genau. Das.
Aber Ich denke für mich, und ich glaube, das denken auch viele andere Leute, dass im Eis nicht unbedingt das Fett aus der Sahne, was ja eigentlich relativ hochwertiges Fett ist, das Problem ist, sondern eher der raffinierte Zucker. So, also bei allem ist es wie immer eine Frage der Dosis natürlich, also ja, wie immer. Und ich glaube, dass bei Zucker, bei raffiniertem Zucker, was wir so im Schnitt uns alle zuführen, dass das insgesamt, ganz unabhängig von woher kommt es jetzt, aus dem Eis oder aus einer Fertigpizza, dass das insgesamt nicht so super ist, das ist, glaube ich, inzwischen relativ vielen Leuten klar. Also Frozen Joghurt Natur ist wahrscheinlich ein bisschen fettärmer, Zuckergehalt wird sich nicht groß unterscheiden, als ein Milcheis, sage ich jetzt mal. Aber Frozen Joghurt wird meistens mit Toppings verkauft und dann ist natürlich vorbei. Also dann ist vorbei mit ein bisschen, also dann ist auf jeden Fall eine Zuckerbombe bei den meisten Toppings, die dann so mitverkauft werden. Ich denke, Eis, habe ich vorher schon gesagt, das braucht ja keiner so, um satt zu werden normalerweise. Es ist kein Brot, also es ist ein Genussmittel. Also das aller Wichtigste, glaube ich, ist der Geschmack und dass es Spaß macht, das zu essen. Also es muss irgendwie spannend sein, es muss einfach gut schmecken und eine schöne Auszeit sein von dem, was ich gerade gemacht habe. Und alles andere, so, also auch bei uns, dass wir 100% natürlich sind und dass die Milch aus der Region ist und so, das sind alles Zusatznutzen. Aber wenn der erste Punkt nicht erfüllt ist, dass dieses Genussmittel gut schmeckt, dann kann das Demeter-Bio sein und noch was, dann wird es niemanden interessieren, weil, wie gesagt, ich brauch's nicht. Ich esse es nur, wenn ich Spaß dran habe. Deswegen, wenn ich mich total gesund ernähren will, dann glaube ich, ist es überhaupt kein Problem, auch ab und zu ein Eis zu essen. Wenn ich jetzt eine Keto-Diät mache oder einfach gerade faste oder so, dann sollte ich gar kein Eis essen und auch keine anderen Süßigkeiten und auch kein Frozen Joghurt. Also das ist so ein bisschen, ja. Also wenn ich was Gesundes essen will, dann esse ich auch kein Frozen Joghurt oder so. Und wenn ich mir was gönnen will, was trotzdem noch natürlich ist, dann kann ich zu Luciano's gehen.
Genau, Sie experimentieren ja auch mit verschiedenen oder geringeren Zuckeranteilen, glaube ich, und setzen Honig und Agavensaft auch ein, oder? Also wie wichtig ist es, diesen, wie Sie ja schon sagten, insgesamt allgemein zu hohen Zucker, den man so zu sich nimmt, auch ein bisschen übers Eis, über den Eiskonsum zu reduzieren?
Das finde ich einfach persönlich auch spannend, das Thema. Und das war, glaube ich, im ersten Lockdown, dass wir uns da dann, also wir haben schon oft drüber nachgedacht, über irgendwas in die Richtung, sag ich mal, und haben dann letztes Jahr angefangen zu entwickeln. Und grundsätzlich gibt es da zwei Wege. Also entweder ich mache ein Eis, was Nutri-Score A hat und Diabetiker geeignet ist und keinen Zucker enthält. Und dann, was ich dann auch als zuckerfrei bewerben dürfte, dann kann aber auch nichts mehr drin sein. Also dann habe ich quasi ganz, ganz kurz zusammengefasst Wasser und Süßstoff und Aroma.
Wow.
Ich bin da nicht weiter eingestiegen dann, weil es war dann so, okay, nee, das machen wir nicht, das passt nicht zu Luchillas und ich habe auch selber keine Lust drauf. Ich meine aber, dass Wasser, Zucker, Austauschstoffe und Aroma Nutri-Score A haben müsste. Oder ich gehe in die Richtung, wofür wir uns entschieden haben, dass ich 100% natürlich bleibe. Dann werde ich im Nutri-Score nicht hochkommen.
Nutri-Score ist Nährwert, ne?
Oder? Ja, Nutri-Score ist ja das, was jetzt immer mehr kommt. A bis B, C, D, E, glaube ich. A bis E. A grün, E rot. Soll dem Verbraucher einen Anhaltspunkt geben im Supermarkt.
Kaloriengehalt.
Wovon sollte ich mehr essen, wovon sollte ich weniger essen. Und da geht's halt primär, ja, wie kann man das ganz kurz zusammenfassen? Also, ja, wenn ich ein Eis mache, normales Eis mache, was ohne Aroma, also ich sag jetzt mal ein Eis, wie wir es im Moment verkaufen, es enthält Zucker, es hat kein Aroma, kein Farbstoff, es ist halt Haselnuss drin und Zucker und Milch und Sahne, dann ist es eher so bei DE, weil eben der Energiegehalt total hoch ist. Und wenn ich ein Proteineis mache, was total unnatürlich ist und nichts mehr drin ist eigentlich, dann könnte das ein A haben. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht komplett falsch erklärt habe, aber dann wird es irgendjemand korrigieren. Wir haben uns entschieden, natürlich zu bleiben. Damit werden wir kein Keto-Eis haben. Also es wird nicht kohlenhydratfrei sein, es wird nicht zuckerfrei sein, es wird nicht Diabetiker geeignet sein. So, aber man kann's. Also man muss auch unterscheiden zwischen ohne raffinierten Zucker und zuckerfrei. Also zuckerfrei heißt unter 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Produkt. Und das hat nicht viel. Also da kann ich, Milch hat viel mehr, Früchte haben natürlich viel, viel, viel mehr. Deswegen, da kann ich da nichts mehr nutzen, was eigentlich im Eis ist. Deswegen sind wir in die Richtung gegangen, okay, wir bleiben 100% natürlich und machen es ohne raffinierten Zucker. Weil das ist ja so, diese Berge raffinierten Zucker, die man im Kopf hat, ich weiß gar nicht die Statistik, wie viel Kilo sich jeder Deutsche zuführt jedes Jahr, aber zu viel halt, das ist ja schon vielen Leuten klar, und den rauszukriegen, das war dann unser Ziel. Und da sind wir fertig. Also die gibt's in unseren Läden schon. Da fangen wir jetzt mit zwei Sorten an. Und die gibt's auch bald im Einzelhandel. Da machen wir einmal Erdnuss und den süßen wir mit Honig. Ich hätte gern alles mit Honig gesüßt. Honig hat aber dann auch wieder Nachteile, so wie alles. Honig hat natürlich einen Eigengeschmack. Deswegen bei Erdnuss hat's funktioniert. Also ich schmecke den Honig da nicht mehr raus. Auch viele Tester, das haben wir eigentlich mit Kunden zusammen auch gemacht. So, also haben wir einen Kunden eingeladen und ein bisschen rumgetestet und machen Erdnuss eben ohne raffinierten Zucker mit Honig gesüßt und ein Vanille und da dann mit Agavendicksaft, weil Vanille ja von sich aus relativ sanft im Geschmack ist. Das kann man nicht mit Honig machen, dann schmeckt es immer nach Honig. Deswegen da süßen wir dann mit Agavendicksaft. Aber die beiden Sorten sind komplett ohne raffinierten Zucker. Die gibt's in den Läden und auch bei den Einzelhandel. Und ich finde es echt, echt spannend. Also ich würde es nicht zu Ende gemacht haben und auch Becher bedruckt haben, wenn ich es in irgendeiner Weise als Verzicht empfinden würde. Also wir haben manchmal nur noch das echte Vanille ohne raffinierten Zucker in der Vitrine. Und es fällt keinem auf, der Vanille kauft so.
Wird bei Ihnen veganes Eis nachgefragt?
Total, ja. Also unser erster Laden ist und war in St. Pauli. Da war das auch damals schon immer Thema. Und was Veganer gerne auch haben, ist eben nicht nur in Mango-Sorbet oder in Erdbeer-Sorbet. Das gibt's schon immer überall auch. Also automatisch vegan. Die Sorbet ist ja normalerweise auf Wasserbasis. Sondern eben auch quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, in Milcheis. Also irgendwas Spannenderes, was nicht nur plattes Sorbet ist, sondern irgendwas Spannenderes in vegan. So. Und wir hatten von Anfang an immer die halbe Vitrine vegan und haben das auch heute noch. Also da gibt's auch ein Pistazie-Schokostücke oder ein gebrannte Mandel-Ahornsirup oder so in vegan. Und da arbeiten wir dann auch nicht mehr, haben wir am Anfang mal gemacht mit Soja, aber das machen wir nicht mehr. Also wir arbeiten auch mit Hafer und Kokos.
Milch.
Ja, offiziell Drink.
Drink. Also, ach so, Milch darf Hafer, nur von der Kuh kommen. Ne?
Nicht, ja. Aber Hafermilch und Kokosmilch, umgangssprachlich. Ja.
Wie verhält sich dann Eis zu Leistungssport?
Parallel. Also
schöne viele Kalorien.
Ja.
Haben Sie Eis gegessen, als Sie geschwommen? Also war das Teil Ihrer Leistungssport-Diät oder eher weniger?
Also ich hab gegessen. Das wurde ich auch öfter schon gefragt, ob ich da überhaupt was essen durfte. Aber als Leistungssportler ja noch viel mehr als normaler, sage ich mal. Ich bin da bis zu 4, 4,5 Stunden am Tag geschwommen. So, das ist für mich ja heute auch total unvorstellbar, so viel Sport zu machen überhaupt. Und dann kam auch Landtraining dazu, also irgendwie Krafttraining oder Joggen. Dafür brenne ich so viel Kalorien. Das weiß ich ja noch, also da ist man eh den ganzen Tag nur am Essen eigentlich, um das wieder reinzuholen. Also es ist unfassbar, was ich da damals gegessen habe und ob ich da noch 2, 3 Kugeln Eis am Tag dazu esse oder nicht, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Und auch damals hätte ich lieber was gegessen, was dann ein paar hundert Kalorien hat, als irgendwas, was voller Zusatzstoffe ist, um dann keine Kalorien zu haben. Also ja, also das steht bestimmt nicht aktiv auf dem Ernährungsplan, bitte ist es so, aber es stört auch niemanden, wenn es dabei ist.
Mhm. Wie ist das mit Kindern und ihren Eissorten? Die sind ja manchmal etwas zurückhaltender, was das Entdecken von Neuem anbelangt, aber essen ja nun mal auch sehr, sehr gerne Eis. Finden die auch mal was, ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben über 20 Sorten in den meisten Läden und gucken natürlich auch, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Und Kinder suchen oft nach Farbe aus tatsächlich. Das ist so. Also ich weiß nicht, ob das dann nur Kinder sind, die selbst noch nicht lesen können, was es ist. So, oder ob die auch schon ein bisschen lesen können und trotzdem noch nach Farbe gehen. Wir haben auch in den Läden manchmal Sorten, unabhängig von Malaga mit Alkohol, da muss man dann immer ein bisschen von weglenken natürlich, aber Kinder suchen oft nach Farbe aus. Mango-Sorbet zum Beispiel ist schön gelb. Oder Mango-Maracuja-Himbeersoße ist extrem leckeres Eis, was auch richtig schön aussieht, so, und sowas ist dann da. Oder Schokolade, klar. Schade.
Daher die Erfindung des Schlumpfeises irgendwann mal.
Ja, genau.
Ja, blau. Da haben wir uns immer gegen gesträubt.
Ja.
Weil, ja, was so unnatürlich ist. Mhm. Aber inzwischen können wir auch blaues Eis machen in natürlich, aber es sieht dann fast schon trotzdem nicht mehr natürlich aus. Also, ja, Schlumpfeis gibt es bei uns nicht. Also nie, dass es so heißt, und blaues Eis haben wir extrem selten.
Gibt es Pippi Langstrumpfeis? Gibt es überhaupt irgendwelche Kindernamen?
Nee, bei uns steht immer auf der Sorte, was drin ist. So, also was ist denn ein Pippi Langstrumpf?
Ich kenn's nicht. Ich habe es einfach mal erfunden in diesem Moment.
Ja. Nee, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ein Schlumpfeis ist. Also was ist da drin?
Keine Ahnung. Es ist einfach blau, ne?
Ja, also ja, das
man
weiß ich auch,
Zeit lang immer mal überall gesehen.
Geschmack ist. So, keine Ahnung.
Weiß also ich auch nicht.
Nee, bei uns steht Mango drauf, dann ist Mango drin und Vanille drauf, dann ist Vanille drin. So, aber keine Kunstnamen.
Ja. Aus ausgepressten Schlümpfen.
Ja, genau. Außer, also das war eigentlich auch ein Unfall, die Rezeptentwicklung Schoko Deluxe. Also da haben wir im Endeffekt einfach ein bisschen längere Geschichte, zu viel Kakao reingemacht und dann war es ziemlich kräftig und dann hat es aber allen so gut geschmeckt, dass es jetzt immer noch so ist. Und das nennen wir Schoko Deluxe, das ist schon das Maximale an Kunstnamen, was bei uns so gibt.
Ja. Was ist Ihr Lieblingseis? Haben Sie eins?
Nein, also es wechselt tatsächlich, dann habe ich die Sorte wieder gern, dann die. Im Moment, wenn ich mir mittags im Laden ein Eis gönne, dann sehr gerne Erdnuss, Schokostücke, Karamellsoße. Hm.
Ja, könnte das ich mir auch gut vorstellen. Da, ja. Die klassische Eisdiele vom Italiener oder wo auch immer, wo das Eis noch selbst hergestellt wird, so im Hintergrund die Eismaschinen laufen, gibt es ja immer noch. Es gibt ja auch sehr alte Eisdielen in Hamburg. Es gibt aber natürlich auch viele Eisdielen, die einfach zum Großhandel gehen und sich da irgendwie schon die fertig portionierten Schalen hinstellen. Wie sehen Sie das? Also ist das ein Trend? Also ist es irgendwann vielleicht mal die große Werbung, hausgemachtes Eis zu verkaufen?
Ja, das ist ganz interessant, weil das ist eigentlich überhaupt gar keine Werbung. Wird als Werbung benutzt, aber es muss überhaupt noch gar nichts heißen. Also wenn ich sehe, was im Eisdielenbedarf wirklich für einen Schrott verkauft wird, ich kann Wasser mit Pulver oder irgendeinem Prämix vermischen und das in die Eismaschine geben und habe dann hausgemachtes Eis, was aber kein Deut besser oder vielleicht sogar schlechter ist, als wenn ich gutes Eis aus dem Großhandel nehme. Also das Erste ist, muss, also die beste Version ist natürlich so, aber es gibt auch eine Version von hausgemacht, die überhaupt gar nichts Gutes hat einfach. Selbst wenn ich es noch einigermaßen selbst zusammenmische, also jetzt zum Beispiel Milch, Sahne, Zucker nehmen und Pistazie, dann gibt's da wieder so viele Pistazienpasten, wo kaum Pistazie drin ist, weil natürlich Pistazie teuer ist, aber dann ist da eben dann, ich glaube, der Hauptfüllstoff ist dann Erdnuss und dann sind ein paar Pistazien drin und Farbstoff und Aroma, um irgendwie in Richtung von einem
Hellgrün
Pistazie zu kommen. Also hausgemacht, aus Kundensicht ist es natürlich schön, es klingt gut so, aber bedeuten muss es erstmal gar nicht so. Und da gibt es bestimmt Zahlen. Ich meine zu wissen, dass die Anzahl Eisdielen weniger wird in Deutschland, aber das ist so, also ich habe keine Ahnung, ob immer mehr Eisdielen das zukaufen. Natürlich ist es im Endeffekt bequemer. So. Und wenn es mir ein bisschen egal ist, was ich verkaufe, also ich denke mal, wenn ich in einer kompletten Impulslage bin, also wo an irgendeinem Bahnhof oder Flughafen, wo jeden Tag, keine Ahnung, 20.000 neue Leute vorbeikommen, also ich habe null Stammkunden und es geht nur darum, wie sieht's aus und es ist völlig egal, was ist drin. Das, und mir ist es auch moralisch egal, was ich verkaufe. Und so. In so einer Lage könnte ich mir vorstellen, dass es da dann eigentlich finanziell am meisten Sinn macht, irgendwas Billiges zu nehmen, was gut aussieht. Dann habe ich am meisten Ertrag. Aber wir in unseren Stadtteillagen, sage ich mal, bleiben daher und da wohnen viele Leute und wir haben auch mehr Spaß daran, dann ja da einen guten Job zu machen und uns Stammkundschaft aufzubauen. Ja.
Stimmt es eigentlich, dass die Italiener sozusagen die Eiskultur eigentlich erst nach Deutschland gebracht haben oder ist das ein Gerücht, was sich hartnäckig hält?
Nee, das ist auch das, was ich meine zu wissen. Also es ist nicht so, dass die Italiener das erfunden haben, aber dass es dann in Italien irgendwann angekommen ist und dass es dann, ich meine, wann waren das, 20er, 30er, einige italienische Familien nach Deutschland gekommen sind und dann eben im Sommer in Deutschland Eis gemacht haben und im Winter dann wahrscheinlich die meisten wieder in Italien überwintert haben. Das ist eigentlich ein gutes Konzept. Hat ich leider noch nicht geschafft. Gibt's ja noch viel. Also es sind dann, nehme ich mal an, die Vorfahren von dem heutigen Damarco, Venezia, was es ja noch überall gibt. Also kann ich jetzt auch keine Prozentzahlen sagen, aber in jeder kleineren Stadt oder auch größeren Stadt gibt's ja eigentlich am Marktplatz ein Venezia.
Mhm. Das stimmt. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es im Sommer die Eisdiele. Die machte dann im Herbst zu und da kam dann Pilzgeschäft rein. Und dann wurde es wieder gewechselt zum Frühjahr.
Ja, heute würde man da vielleicht einen Glühweinverkauf rein.
Möglicherweise.
Gab es, wir haben ja über Geschmäcker bisher gesprochen oder Aromen oder was auch immer. Gab es sonst irgendwelche gravierenden Rezeptänderungen so im Laufe der Jahrzehnte? Wurde vor 20, 30, 40 Jahren Eis anders gemacht als heute oder ist das so ein konstantes Ding eigentlich?
Also das Erste, was mir da einfällt, ist Ei, dass eigentlich niemand mehr Ei nutzt, um zu binden, sondern eher, was man vom Backen kennt, Johannesbrotkern und Guarkernmehl. Was mehrere Vorteile hat, es nicht zu nutzen. Also einmal müssen nirgendwo Hühner gehalten werden, wo ich nicht genau weiß, was eigentlich, wie es denn so geht. Zweitens mal ist es immer ein Hygienefaktor, Ei in der Produktion. Und drittens mal kann ich kein veganes Eis machen, wenn ich ein Ei als Bindemittel benutze. Deswegen nutzen wir und ganz viele andere kein Ei mehr, sondern, wie gesagt, Johannesbrotkern und Guarkernmehl. Es gibt noch einige, die Ei nutzen. Und in der Umstellung war es auch ganz interessant. Das war fast so ein, das muss eigentlich um 2010 gewesen sein, weil am Anfang mussten wir es wirklich noch erklären, warum unser Vanilleeis nicht gelb ist. So. Und ich weiß nicht, ob viele dachten, weil auf den Packungen im Supermarkt die gelbe Vanilleblüte drauf ist, die aber nicht im Eis ist, oder warum viele dachten, dass Vanilleeis gelb sein muss. Also es war halt immer gelb, aber eben nicht wegen der Vanille, sondern wegen dem Ei, was gebunden hat. Und wenn man Ei ersetzt durch die Mehle, dann ist es nicht mehr gelb. Dann gibt es nichts mehr, was gelb ist. Dann ist es eben weiß mit schwarzen Pünktchen, ein bisschen gräulich, je nachdem, wie gut ich mix. Und als wir 2013 angefangen haben, mussten wir ganz oft erklären, warum ist das Vanilleeis nicht gelb. Ne? Also es stimmt doch irgendwas nicht. Und manche Eismacher, habe ich auch mit einem gesprochen, da war dann die Konsequenz, okay, ich mache so und ich mache gelben Farbstoff rein, dann habe ich die Fragen nicht mehr. Aber wir haben eigentlich die ersten, ich weiß gar nicht, 2 Jahre, hunderte Male erklärt, warum Vanilleeis nicht gelb ist. Inzwischen haben wir das gar nicht mehr. Also anscheinend wissen es jetzt auch die meisten, dass Vanille nicht gelb ist an sich. Also haben wir echt, ich habe es jahrelang jetzt nicht mitbekommen, dass da nochmal irgendjemand fragt. Das ist so eine der Hauptänderungen und sonst, ich weiß gar nicht, wann angefangen wurde, zum Beispiel Traubenzucker zu verwenden. Also man kann verschiedene Zuckerarten nehmen im Eis und Traubenzucker zum Beispiel hat eine höhere gefrierhemmende Wirkung. Also da sind wir wieder bei dem Konsistenz. Ich habe eine Eisvitrine mit einer Temperatur und 24 Sorten zum Beispiel. Und wenn ich da eine Sorte drin habe, die mir eigentlich gut passt vom Geschmack her, aber ein bisschen zu hart ist, dann kann ich ein bisschen von dem normalen Zucker, sag ich mal, durch Traubenzucker ersetzen. Dann wird es nicht süßer, aber ein bisschen weicher so. Das weiß ich allerdings gar nicht, wann damit begonnen wurde. Aber ich glaube, ich würde sagen, die Hauptänderung ist natürlich, dass Ei weggelassen wurde von den meisten.
Sie verkaufen ja auch Zutaten für Eiscremes zum Selbermachen zu Hause, ne? Mhm. Dazu braucht man eine Eismaschine, oder?
Ja. Nicht zwangsläufig. Also Eismaschinen hätten keine Daseinsberechtigung, wenn sie es nicht schneller und besser machen würden, als wenn ich es ohne mache. So. Also eine Eismaschine, sage ich mal, braucht eine halbe Stunde, um einen halben Liter oder einen Liter Eis zu machen. Und dann ist es, dann habe ich wirklich, wenn ich die richtigen Zutaten nehme, ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Und wenn ich es ohne mache, dann muss ich es eben im Gefrierschrank einfrieren. Und das dauert halt, je nachdem, wie warm ich es reingebe, so 6 bis 9 Stunden. Also ist dann, ja, eigentlich über Nacht. Aber es hilft, wenn ich dann noch alle 2-3 Stunden hingehe und es einmal umrühre, dass es nicht so Schichten bildet und sich absetzt. Das heißt, das ist dann eben ein längeres Unterfangen. Aber je öfter ich mir die Mühe mache und hingehe und es nochmal umrühre, desto näher komme ich auch an eine wirkliche Eiscreme. So. Also ich kann auf jeden Fall ohne Eismaschine ein gutes Eis zu Hause hinbekommen. Das ist dann halt ein bisschen aufwendig.
Ja, weil das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Die Eismaschine, abgesehen, dass sie es runterkühlt, ist ja ihre Hauptaufgabe eben dieses ständige Rühren, um das Ganze eben cremig und fluffig und mit Luft drunter irgendwie hinzukriegen. Und wenn man da nur alle 2 Stunden mal einmal rührt, dann reicht das auch?
Ja, was heißt reicht? Also das ist, je öfter ich es mache, desto näher komme ich an das Ergebnis. Aber ja. Ich werde natürlich nicht das... Es sei denn, ich setze mich selber in den Tiefkühlschrank und rühre die ganze Zeit, bis es fertig ist. Dann werde ich wahrscheinlich ziemlich nah an einem Eismaschinenergebnis sein, habe ich aber noch nicht probiert. Also ist so ein bisschen, was ist der eigene Anspruch. Also ich kann auf jeden Fall viel rausholen, wenn ich es vergleiche mit einem Eis, was ich einfach nur reinstelle, 9 Stunden stehen lasse und dann wieder raushole. Das ist dann ja halt relativ weit entfernt von einem Eismaschinenergebnis. Aber schon, wenn ich ein paar Mal mir die Mühe mache und es durchrühre, komme ich viel, viel näher an ein gutes Ergebnis.
Also man kann es dann mit einem Löffel auffüllen und braucht nicht einen Presslufthammer.
Naja, das hatten wir ja schon. Also das ist nicht schlimm, wenn ein Eis relativ hart ist, wenn es bei minus 18 Grad liegt. So, also ich kann dem gut 5 bis 10 Minuten geben, zu temperieren, bevor ich dann esse.
Wann lohnt sich die Anschaffung einer Eismaschine, würden Sie sagen? Kostet ja schon ein paar Euros.
Ja, es gibt von bis, also es gibt ja Eismaschinen ohne Aggregat, also die erzeugen die Kälte nicht. Das ist ja quasi ein geformter Kühlakku, wo ein Motor aufgeschraubt wird. Die gibt es, glaube ich, ab ganz kleinem Geld. Da ist der Vorteil, dass sie günstig sind. Der Nachteil ist, dass ich nicht spontan Eis machen kann, außer ich habe so eine große Tiefkühltruhe, dass ich das Ding die ganze Zeit da drin lager. So. Und die sind nicht so klein, die Kühlakkus. Und dann gibt es natürlich welche mit Aggregat. Ich glaube mal, die gehen so ja, sinnvollerweise irgendwo bei 200 Euro los. Die haben den Vorteil, ich könnte mehrere Eise hintereinander machen und ich kann spontan Eis machen, was eben bei der anderen nicht geht. Die haben den Nachteil, dass sie teurer sind und dass sie deutlich größer sind auch. Also die wiegen dann auch ein paar Kilo und also ich weiß nicht, ab wann ich sowas wirklich oder wie groß meine Küche sein muss, dass ich sowas da dauerhaft stehen habe. Und sonst auch belegt so eine Maschine eine halbe Schublade, würde ich mal sagen. Also muss jeder für sich entscheiden, ne? Wie groß ist das Budget, wie oft habe ich Lust, Eis zu machen. Es macht auf jeden Fall Spaß und das Schöne am Selbst-Eis-Machen ist ja auch, dass ich nicht nur durch Topping und Sahne und Stückchen mir meinen Wunsch-Eis machen kann, sondern schon die Basis eben anpassen kann. Also zum Beispiel mit dem Eismix, den wir verkaufen, kann ich einen Teil von der Milch durch Banane oder Rotwein oder was auch immer setzen und habe dann ein richtig leckeres Schoko-Rotwein-Eis. So, das ist halt das Reizvolle, vor allem auch am Selbst-Eis-Machen. Ich kann wirklich genau das Eis machen, was ich spannend finde.
Ja, hochkreative Angelegenheit, klar. Ja. Gehen Sie eigentlich manchmal in den Supermarkt und kaufen sich ein Stieleis?
Nee.
Warum nicht?
Müsste ich überlegen, weil ich das letzte Mal gemacht habe. Also wir hatten mal auch ein Stieleis im Programm 2018 und haben dann festgestellt, dass die Stieleiskunden ganz andere Kunden sind, als die es im Becher kaufen. Echt. Es ist beides kalt, aber das war es eigentlich auch mit Gemeinsamkeiten. Es ist komplett an der Kategorie eigentlich. Eigentlich vom Ding her finde ich Stieleis auch ganz interessant. Man kann es halt mit einer Hand essen, ne? Das geht halt mit allen anderen Eisen nicht. Aber das ist dann, deswegen wird es auch viel an Tankstellen verkauft. Ich kann es während dem Autofahren essen. Das kann ich mit einem Becher nicht, auch nicht, wenn ein Löffel dabei ist, dann brauche ich immer zwei Hände. Das ist so der Unterschied vom Verzehr an sich. Aber sonst, schöner und frischer und leckerer ist ja eigentlich schon nochmal eine Kugel in der Eisdiele. Und da sitze ich an der Quelle, deswegen muss ich überlegen, wann das war, dass ich das letzte Mal einen Stieleis gegessen habe.
Die müssen wahrscheinlich auch von der Konsistenz sich anders verhalten, ne? Also so ein Eis am Stiel darf dann vielleicht nicht so schnell schmelzen, muss ein bisschen härter sein, dass man es abbeißen kann, richtig, oder?
Genau, und da gibt's einen gewissen Unterschied. Auch die Schokolade, wenn Schokolade überzogen ist, die sollte... Das ist ja oft dann eher auch eine Fettglasur offiziell und keine Schokolade. Wenn die zu knackig ist und der Autofahrer an der Tankstelle das Eis kauft und es knackt und fliegt ihm auf den Sitz und er kann sich nicht drum kümmern und er sitzt in den Sitz rein, dann ist er genervt und das war das letzte Mal, dass er das Eis kauft. Also auf solche Sachen muss man beim Stieleis dann ein bisschen achten. Und beim Stieleis gibt es eigentlich zwei Arten, das zu produzieren. Einmal, und so ist es, wenn man eine kleine Menge nur produzieren möchte oder kann, dann wird eigentlich der Eismix nur eingefroren in vielen Fällen. Das ist also ein bisschen professionellere Variante, als wenn ich zu Hause meinen Eismix in den Tiefkühlschrank stelle, in einer Joghurtform oder so. Oder es wird wirklich durch eine Eismaschine gemacht und dann in Form geschnitten eigentlich. Also das sind dann Rohre in Stieleisform und dann wird es geschnitten und dann noch mit Schokolade überzogen. Da muss man aber richtig, richtig viel produzieren, dass man so eine Maschine einmal belegen kann. Deswegen, und ja klar, dann an der Rezeptentwicklung muss als Stieleis verzehrbar sein, ja.
Wir waren vorhin ja schon bei guten und schlechten Eisverpackungen aus dem Supermarkt. Das gibt's ja auch. Also es gibt ja auch eben diese schwereren Sorten, die wahrscheinlich auch dem hausgemachten, selbstgemachten, privaten Eis aus der Eismaschine nichts nachstehen, würde ich mal schätzen. Wobei man natürlich dann die eigene Kreativität nicht austoben kann. Ne?
Nur noch als Topping oder Stückchen, ja.
Ich habe das öfter schon gesehen, wenn ich sowas kaufe, dass da so Eiskristalle oben auf dem Eis drauf sind. Ist das ein Qualitätszeichen, also in dem Fall für schlechte Qualität vielleicht? Oder ist das mal angetaut gewesen oder was will mir das sagen?
Ja, wenn es wirklich angetaut gewesen wäre, dann würde es nochmal komplett anders aussehen. Also das ist bei Eis ja auch so, wenn es einmal ein bisschen antaut, dann ist es kaputt. Und wenn, also wir machen unsere Packung randvoll und da haben wir die Gefahr nicht, aber also ich weiß nicht, um welche Packung es jetzt geht, aber wenn Luft eingeschlossen ist in der Verpackung, dann ist es halt so, also wenn ich jetzt irgendeine Plastikverpackung habe, wo vielleicht noch so Eisspitzen drauf sind oder so, wenn ich die Apfel und Luft mit einschweiß quasi, dann ist in der Luft Feuchtigkeit und die muss irgendwo hin. Das gilt auch für zu Hause. Wenn ich mein Eis offen habe und es nochmal einfriere, dann ist es sinnvoll, wenn ich möglichst wenig Luft mit einfriere, weil die Feuchtigkeit aus der Luft, die aus der Zimmertemperaturluft muss irgendwo hin. Es ist nicht schön und wenn auf der Oberfläche ein paar Eiskristalle sind, dann würde ich da sogar, nehme ich jetzt anderen Schutz, aber die wegmachen und ein bisschen drüber hinwegsehen. Anders ist es, wenn im Eis irgendwie viele Eiskristalle sind, dann stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Also da müssen wir auf Fehlersuche gehen, was da in der Produktion und oder in der Lagerung schiefgegangen ist.
Wie lange kann ich denn überhaupt so eine angebrochene, größere Eispackung im Tiefkühlschrank aufbewahren? Was meinen Sie?
Also es steht ja ein MAD drauf, was vom Hersteller gewählt wird. Es ist so, es ist tiefgekühlt, ne? Also es wird eigentlich nicht schlecht, also nicht so schnell wie andere Sachen. Es ist aber auch so, also ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Rückstellmuster von uns probiert, das war glaube ich 1,5 Jahre über MAD oder so und damit war gar nichts. Bei uns besteht ein bisschen die Gefahr, weil wir eben keine Emulgatoren benutzen und so, dass es irgendwann so Richtung ein bisschen sandig wird und sich wieder auftrennt, so, weil wir eben nichts nutzen, um Fett und Wasser zu verbinden künstlich. Aber selbst das war bei dem Eis nicht so. Also es kommt sehr darauf an, wie gut gehe ich damit um. Also wenn ich jetzt eine Literschale habe oder so und die oft raushol, antauen lasse, einen Löffel esse und den Rest wieder reinstelle, das ist natürlich Gift für die Qualität, dann leidet das Eis. Und am optimalsten ist es tatsächlich, wenn ich jetzt so einen 500 Milliliter Becher habe, von uns oder egal von wem, wenn ich da ein Drittel raus esse oder so, dann ist es am besten für das Eis, wenn ich die Oberfläche wieder ein bisschen glatt streiche, dass es nicht so zerklüftet ist quasi, also wenig Oberfläche hat einfach. Und optimalsterweise dann noch so ein Brotpapier oder Frischhaltefolie oder so drauf mache, damit echt quasi das luftdicht zu ist, so dass die Oberfläche nicht leidet. Wenn die Oberfläche gelitten hat, dann muss ich auch nicht unbedingt gleich das ganze Eis wegschmeißen. Also dann könnte ich auch wirklich einen halben Zentimeter wegmachen, wenn ich das alles nicht mache und ein halbes Jahr im Tiefkühlschrank habe und dann oben sehe, okay, es ist total trocken und dann muss ich nicht gleich die ganze Packung wegschmeißen. Dann kann ich auch mal schauen, ob das vielleicht nach einem Zentimeter alles wieder normal ist. So, aber es kommt sehr darauf an, wie es gelagert wird. Wir haben in den Läden zum Glück nie das Problem, dass irgendwas lange da ist. Aber ich kann mich jetzt nicht auf Monate oder Jahre festlegen, aber wie gesagt, dass das jetzt 1,5 Jahre drüber war, das müsste dann so 3 Jahre alt gewesen sein und damit war überhaupt nichts. Also da würde ich mich auch immer ein bisschen auf meinen Geruchs- und Geschmackssinn verlassen. Also wie bei allen Lebensmitteln, ne? Also wenn Milch vor 3 Tagen abgelaufen ist, ich meine, bei Milch geht Eis viel schneller als bei Eis jetzt, aber und die schmeckt noch total normal, dann trinke ich die zu Hause so und schütze die nicht weg, weil das MAD anders draufsteht. Aber ja, muss jeder für sich entscheiden.
Sie haben ja auch einen Online-Shop. Kann man sich natürlich, das war das Erste, was ich dachte, als ich sah, Shop, Eis online verkaufen ist ja nicht so einfach. Aber es gibt natürlich die Eismischung für zu Hause und man kann eben auch Eis bei Ihnen kaufen, das man dann in einem der Läden abholt. Oder auch nicht. Also überall stand ausverkauft. Wollen Sie das nicht mehr oder haben Sie so wenig Eis? Woran liegt's?
Ja, wir wollen nicht mehr. Also wir haben das quasi nur noch online, also die Pulver, die verschicken wir und das läuft auch ganz gut. Und das fertige Eis, das haben wir, ich weiß gar nicht, 1-2 Jahre gemacht, vor Corona. Es ist nur so, es geht nicht als Expressversand. Also bei Expressversand würde mich, glaube ich, das Porto schon irgendwie 16 Euro kosten. Bei dem Gewicht, das zahlt keiner und das lohnt sich einfach nicht so. Das heißt, es geht nur normaler Versand. Und das hat okay funktioniert, aber es ist einfach oft auch, also zu oft zu spät angekommen und dann ist natürlich für den Kunden sehr unangenehm, weil da kommt dann eben getautes Eis, so. Und dann erstatten wir das natürlich, aber haben natürlich die Kosten gehabt, so. Und DHL garantiert ja keine Laufzeiten, so. Deswegen, es war am Ende für uns viel Aufwand und viel Schererei für, ja, es hat zu viel nicht funktioniert. Und dann kam Corona und dann war in den ersten Monaten Corona, weil haben ja alle alles nur noch per DHL verschickt, irgendwie, weil alle zu Hause waren. Und dann hatten die Sachen Laufzeiten von 2-3 Wochen. Also da ist dann die Fehlerquote explodiert. Oh Gott. So, und da haben wir gesagt, okay, wir hören jetzt mal an diesem Moment mal auf. Und das ist tatsächlich seitdem so, wir haben nicht wieder angefangen, weil wie gesagt, schon davor war es so, okay, wir haben es gemacht. Es ist witzig, auch mit Trockeneis Eis durch die Republik zu schicken, aber und es war auch hauptsächlich dafür gedacht, nicht um in den Läden das abzuholen. Da kann man einfach hingehen, da gibt es die Becher auch, da steht ein extra Kühlschrank, da braucht man nichts vorbestellen. Deswegen ausverkauft ist nicht das richtige Wort, aber das Shopsystem lässt mich da nicht so richtig was anderes hinschreiben. Deswegen, das ist eigentlich nur noch als Sortenübersicht gedacht, und wenn jemand die Nährwerte oder die Zutaten oder sowas nachschauen will, dann findet das bei uns, und kaufen kann man es eben im Einzelhandel und in unseren eigenen Geschäften. Aber verschicken haben wir gerade auch nicht geplant. Also vielleicht, wir überlegen, ob wir im Juni irgendwie mal aktionsweise das machen, mit den neuen Sorten ohne raffinierten Zucker so, aber sonst ist das gerade nicht geplant, wieder Eis per DHL zu verschicken.
Es ist ja auch irgendwie am schönsten, in die Eisdiele zu gehen, sich ein Eis zu kaufen und das dann irgendwo in der Umgebung, am besten in der Sonne, aufzuessen.
Genau, das ist, ja, ich meine, da geht's ja auch nicht, also bei dem, was wir quasi verkaufen in Eisdielen, ist ja das Eisprodukt eine Sache, aber es ist ja schon auch ein bisschen das Erlebnis. Da bin ich auch ganz, ganz, ganz froh. Also man kann auch die Becher aus dem Handel nicht, es ist am Ende eigentlich das gleiche Produkt, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Erlebnis, was ich habe. Ob ich jetzt im Supermarkt kaufe, nach Hause gehe, auf dem Sofa esse, oder ob ich mit Freunden ein Eis essen gehe, in Eisdiele, das ist was anderes. Und da bin ich ganz, ganz froh drum, dass unser Geschäft, glaube ich, auch in naher Zukunft nicht ins Internet abwandern kann. Ja.
Nee, das ist relativ krisenfest, glaube ich. Also die Lust auf Eis wird wahrscheinlich auch immer bestehen bleiben, selbst bei Kurzarbeitern und was weiß ich, die ein bisschen gucken müssen, dann gibt's halt vielleicht nur eine Kugel statt zwei oder so.
Ja, krisenfest, außer wir müssen zumachen.
Ja gut, okay.
Oder es regnet April und Mai komplett durch.
Stimmt, die Witterung,
also irgendwas,
ne?
Ist immer, die Krise. Genau. Also wir sind natürlich schon wetterabhängig, also Sonne wichtiger als Temperatur, am besten natürlich Sonne und Temperatur, 25 Grad Sonne ist optimal. Also irgendwas ist immer.
Vielleicht wird es ja noch in diesem Sommer.
Ja, da hoffen wir drauf.
Ja,
auf jeden Fall. Und sagen an dieser Stelle vielen Dank. Das war sehr spannend und hat Appetit gemacht.
Ja, ganz genau.
Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.